Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gipser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Dirk Gleisner ist Inhaber von DG Sales Development und er unterstützt Unternehmen, Führungskräfte und Verkäufer dabei, bessere Ergebnisse in ihrem Vertrieb zu erzielen. Und in diesem Thema hat er über 3 Jahrzehnte Erfahrung im B2B-Vertrieb. Wir sprechen heute darüber, was Verkäufer über Kaufen wissen sollten, was das mit Kommunikation in unseren 5 Sinneskanälen zu tun hat und natürlich auch im Zusammenhang mit dem Thema Videokommunikation. Und Dirk hat mir gerade im Vorgespräch einen wunderschönen Satz gesagt, den ich hier als Einstieg mal nennen möchte, weil da sind wir uns beide einig, dass das zwar auch im Vertrieb wahnsinnig wichtig ist, aber letzten Endes in jedem Bereich eines Unternehmens, wenn man erfolgreich sein möchte. Und zwar, wer nicht strampelt, fällt vom Rad. Grüß dich, Dirk.
Hallo Florian, grüß dich. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, das ist ein, wir sprachen gerade eingangs darüber, das ist ein Spruch, den meine Oma mit auf den Weg gegeben hat. Und ich finde, in diesem Satz steckt so viel Wahrheit. Wer nicht strampelt, fällt vom Rad, dass ich ihn übernommen habe. Und mit diesem, ich sag jetzt mal, mit diesem Satz in den letzten Jahren eigentlich halbwegs gut voran. Ne?
Mhm. Ist auch sehr viel Wahrheit drin, denn letzten Endes, aufgeben ist, finde ich, gar keine Option. Und in vielen Lebenslagen hilft halt einfach nur Kopf hoch und weitermachen, auch wenn es erstmal nicht danach aussieht. Darüber wollen wir auch gleich sprechen in Bezug auf Vertrieb und auf Veränderungen, weil die sind im Vertrieb, das erkennt mittlerweile, glaube ich, jeder, auch wenn er nicht hauptberuflich Vertriebler ist, die sind da brachial notwendig. Aber ich komme so ganz fies um die Ecke mit meinen 3 Einstiegsfragen erstmal, die ich dir natürlich auch stellen möchte. Und zwar, es wird auch ein bisschen philosophisch, von daher passt das auch zum Einstieg. Frage Nummer 1, wenn du eines Tages auf dein Leben zurückschaust, gibt es da eine Sache oder welche Sache, welche Eigenschaft, welche Fähigkeit gibt es, die du ab heute bis dahin noch gerne lernen möchtest?
Noch mehr Gelassenheit in vielen Bereichen zu bekommen. Ich glaube, ich bin da schon auf einem guten Weg, aber manchmal gehen die Gäule dann doch noch wieder mit mir durch. Von daher, Gelassenheit ist etwas, wo ich sicherlich noch mir ein bisschen mehr wünsche.
Sehr schön. Ist ja auch etwas, was man, wovon man nie genug haben kann. Gerade in heutigen Zeiten, in einer Welt voller Empörung und Aufregung. Frage Nummer 2. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten? Sowohl physisch, also dort, wo du dich dann aufhältst, als auch inhaltlich das, was du tust. Geld spielt gar keine Rolle, also Kopf ganz weit auf. Oder wie ein Freund von mir immer sagte, sein Vater hat ihm immer gesagt, überleg mal, was du am liebsten machen würdest, wo du den ganzen Tag nicht müde wirst und dann such dir einfach jemanden, der dir für Geld bezahlt.
Wow, du hast wirklich coole Fragen. ich glaube, ein Stück weit versuche ich das schon umzusetzen. Aber es geht vor allen Dingen darum, Dinge gestalten zu können. Das ist mal Punkt 1. Das ist sicherlich auch ein Thema, weshalb ich den Weg auch, weil ich viele Jahre in der Corporate-Welt war, dann jetzt irgendwie auch in der Selbstständigkeit habe. Das ist das eine Thema. Und vor allen Dingen geht es darum, Menschen letztlich zu befähigen, Ergebnisse zu erzielen, die sie eigentlich gar nicht für möglich halten. Das ist wirklich ein Thema, was mich treibt an der Stelle. Und das ist was, wo ich richtig Bock drauf habe. Deswegen mache ich vermutlich auch das, was ich mache. Und zwar wirklich mit Feuer, Flamme, Leidenschaft. Weil das ist etwas, wenn du das so umsetzen kannst, dann ist es am Ende keine Arbeit. Oder dann ist es zwar manchmal anstrengend, wo man abends manchmal auch müde ist, aber es ist auch total befriedigend.
Und wo? Wie sähe dein Arbeitsplatz aus? Was ist da noch für dich eine Optimierung?
Dort, wo es notwendig ist. Also ich kann dir jetzt gar nicht sagen, dass ich sage, ist es vielleicht möglicherweise beim Kunden, ist es also beim Kunden oder beim Kunden des Kunden, ist es irgendwie auf einer, irgendwo in Bergen oder wie auch immer, und im Thema Remote. Also ich habe da keine Präferenz, wo ich sage, ich brauche jetzt irgendwie den endlosen Horizont und ich gucke aufs Meer oder sonst was. Das habe ich ja nicht weniger. Nee, da reicht mir auch manchmal, ich sag mal, die ein oder andere Entspannung irgendwo draußen, wenn man irgendwo draußen unterwegs ist. Das ist völlig okay. Ja.
Prima. Dann last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit wärest du gerne begegnet oder würdest du gerne noch begegnen? Und worüber hättet ihr gesprochen oder worüber würdet ihr sprechen?
Puh. Bekannte Persönlichkeit, das ist auch eine spannende Frage. Ich will nicht zu politisch werden, aber ich fand so, wir sprachen ja eingangs auch so über, wie wir beide irgendwie auch so groß geworden sind. So Helmut Schmidt hätte ich, glaube ich, gerne mal als Gesprächspartner gehabt und wäre mit ihm mal gerne in den Austausch gegangen. Ja, ich glaube, das wäre ein spannendes Gespräch geworden, ja.
Also Helmut Schmidt habe ich ja so aktiv nicht mehr, also schon so die letzten 20 Jahre, klar, ich sage so, meine Jugend war ja eher Helmut Kohl. Vor allem die vielen Witze über ihn, was damals schon sehr, gab es ja auch sehr viel Kritik dran. Mhm. Ich denke ja manchmal, ohne dass wir jetzt hier in die Politik gehen wollen, weil das ist ein extrem unerfreuliches Thema. Jederzeit. Aktuell die letzten Jahre noch unerfreulicher, weil einfach die Qualität der Protagonisten meiner Meinung nach brutal nachgelassen hat. Ich denke mir manchmal, wenn heute so ein Helmut Schmidt im Bundestag wäre und er würde in der Diskussion, nein, auch besser, in der Talkshow. Helmut Schmidt in der Talkshow zusammen mit den Akteuren, die heute bei uns auf der Führungsebene sind. Das wäre unheimlich spannend, weil ich würde mal sagen, sein Energieeinsatz läge wahrscheinlich unter 1%, um intellektuell und auch in der Konversation seine Gesprächspartner in Zaum zu halten. Sag es mal so ganz diplomatisch.
Ja, ja. Und ich meine, der Mann hat ja, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, aber der Mann hat ja eine klare Meinung gehabt, glasklar, war klar in seinen Aussagen und Formulierungen und innerhalb seiner Partei ja auch nicht gerade unbedingt immer everybody's darling. Absolut. Aber das ist für mich so eine Ikone, wo ich sage, dem konnte man gut zuhören, der hat sich auch Gehör, ohne laut zu werden, verschafft.
Mhm. Ja, Erfahrung gepaart mit Können und mit Logik in der Argumentation ist halt etwas, was ja fehlt halt. Ne? Also gerade das Thema Erfahrung. Aber gut, das ist glaube ich etwas, was Thema Zeitgeist ist, denn das haben wir ja nicht nur in der Politik, das haben wir ja auch in anderen Bereichen, womit wir mit einem wunderschönen Übergang, mit einer Überleitung in unser Hauptthema sind, nämlich das Thema, was Verkäufer über Kaufen und Verkaufen wissen sollten. Und da natürlich im Besonderen noch Bezug auf modernes Verkaufen bis hin zu hybridem Verkaufen. Mhm. Was ist da aktuell so deine Sicht auf die Dinge und wo siehst du gerade in Deutschland die größten Schmerzpunkte?
Dieses Thema Verkaufen ist ja, oder fangen wir mal anders an. So, wenn man heute so das Image des Verkäufers sieht, das kommt ja so, ich sag jetzt mal im Ranking ganz, ganz weit hinten. Das hat sicherlich auch historische Gründe, weshalb es so gewachsen ist, dass man so früher immer sagte, naja, okay, das sind alles nur Schwätzer, die wollen alle hier irgendwie mir nur irgendwas andrehen und so weiter und so fort. Und da hat auch jeder vermutlich seine Erfahrung gemacht. Aber ich glaube, und jetzt aktuell haben wir so eine Situation, wo alle irgendwie sagen, hey, verkaufen braucht man doch gar nicht. Man kann heute durch Social Media so viel machen. Ja, natürlich kann man das machen. Das ist völlig richtig. Aber am Ende des Tages, in diesem End-to-End-Prozess, so nennen wir das mal, oder vom Anfang bis zum Ende, gibt es irgendwann so einen Punkt, wo man sagt, okay, da brauche ich irgendwie trotzdem noch den Verkäufer, der dann irgendwie, ja, den Ball ins Tor schießt. Passt jetzt vielleicht nicht ganz in der Formulierung, aber wo es darum geht, dass alles das, was vorher gut aufgebaut wurde, durch Marketing, durch das Thema Social Media, und ich meine, heute ist der Kunde zu 85% schon informiert, machen wir uns nichts vor. Ich brauche dann aber den Verkäufer, der dann die letzten, auf den letzten Metern mir das Vertrauen gibt in das, was ich mache, und das irgendwie vernünftig auch umsetzt an der Stelle. Und ich glaube, da kommen wir dann an den Punkt, weshalb ich auch sage, es ist viel, viel wichtiger, dass Verkäufer heute wissen, wie ticken eigentlich Kunden? Was weiß ich über Persönlichkeit? Was weiß ich über Verhaltenstypologien und ähnliches mehr? Weil ich glaube, all das, was heute klassisch unter Verkaufen fällt, Einwandbehandlung und wie führe ich ein Gespräch und wie formuliere ich Features, Functions und so weiter, dafür brauche ich heute keinen Verkäufer. Heute geht es darum zu sagen, wie kriegen wir jetzt hier irgendwie Trust aufgebaut, und dafür braucht es halt nach wie vor immer noch Verkäufer, aus meiner Sicht. Ja.
Ich habe auch so das Gefühl, also es gibt ein paar Sachen, die ich in den letzten Jahren erst über das Verkaufen gelernt habe. Hätte ich die früher gewusst, wow, weil ich ja jahrelang, sag ich mal, eher der Fachidiot war und nicht der unternehmerisch denkende Verkäufer. Oder der unternehmerisch denkende, sich selber auch verkaufende Unternehmer. Ich habe viele Jahre, als wir, meine Frau und ich, in unserer Firma damals Partner eines Trainingsunternehmens waren, haben wir viele Verkaufstrainings aufgezeichnet, das Videos auch teilweise konzeptionell begleitet. Und wenn ich so zurückblicke, so das ist über 10 Jahre her, wo wir damit angefangen haben, und so die ersten Seminare, die ich dann besucht habe bei bekannten Verkaufstrainern, und ich denke jetzt dran, wie die Kommunikation mit unseren Kunden läuft, dann kann ich eigentlich 80% dessen, was ich da gelernt habe, vergessen. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich jetzt hier irgendwie mit der Flummi-Technik oder Paraphrasieren und so Geschichten jemandem im B2B versuche, mich zu verkaufen, der würde sagen, Herr Gübster, für blöd kann ich mich selber verkaufen, weil, also ey, die Tricks kennen wir doch auch alle. Das finde ich immer so spannend, wenn du dann von solchen Jungs meistens, jungen Kerlen angerufen wirst, halt auch aus solch bekannten Verkäufer-Trainingshäusern, wo du dann mal ein Seminar besucht hast, wo durchaus auch Sachen dabei sind, die sinnvoll waren, die mich auch weitergebracht haben. Und dann rufen die an und wenden dieselben Techniken, die ich ja 3 Tage vorher im Seminar, vielleicht sogar erst zum ersten Mal, ich jetzt zum x-ten Mal gehört habe, bei mir an. Da war ich irgendwann echt mal so weit gesagt, pass mal auf, ich war vor 3 Tagen auf dem Seminar. Ich weiß, was du gerade machst. Das war jetzt Flummi, das war Paraphrasieren, das war das und so weiter und so fort. Ey, lass uns doch einfach offen reden. Schmeiß mal deinen Leitfaden weg und fertig. Und das finde ich auch so interessant, dass, also A, gibt es auf der einen Seite meines Verständnis oder wie ich das beobachte, die jungen Jungs meistens, die sich an abgedroschenen Phrasen festhalten. Und auf der anderen Seite gibt's halt auch die ehemals sehr erfolgreichen, teilweise auch älteren Verkaufsgenerationen, die sich auch noch an den alten Methoden festhalten.
Ja.
Und du sprichst mit beiden über Themen wie Hybrid Selling, über das Thema auch Videokommunikation im Verkauf, und du siehst quasi, ich bin jetzt ganz böse, durch die Augen auf den Hinterkopf des Schädels, weil sie damit nichts anfangen können und das für totalen Unsinn halten. Ja. Weil sie immer noch denken, mit Drücken, mit Austricksen, weil es ist ja letzten Endes, es sind ja solche Gesprächstricks, sie sind toll, aber du versuchst ja dein Gegenüber ein bisschen auszutricksen, kannst du vielen Kunden, gerade im B2B, heute gar nicht mehr kommen.
Ich bin 100% bei dir. Ich sag mal, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast, weil ich bin jetzt ja fast 4 Jahrzehnte im Vertrieb unterwegs, und irgendwann fängt mal jeder an. Und ich hatte damals eine Woche Grundausbildung, so nenne ich das mal, als junger Verkäufer bei IBM in Herrenberg. Also es war damals wirklich so, also Kaderschmiede, ne, so in den 80ern. Und jeder zweite / dritte Satz des Trainers war, egal was du gefragt hast, das ist ein guter Hinweis, den sie uns geben. Und wir haben uns nachher in der Gruppe schon einen Joke draus gemacht und gesagt, ey, jedes Mal, wenn ihr das sagt, hauen wir 5 D-Mark gab es damals noch, hauen wir irgendwo rein, dann gehen wir heute Abend irgendwo eintrinken, ja. Und du kommst damit heute nicht mehr weiter. Und ich will vielleicht den Bogen ein Stück weit noch weiter aufmachen. Das ist das Thema, dass man sagt, um was geht's letztlich? Verkaufen ist Kommunikation. Und Kommunikation ist ein Thema, wo es natürlich ein paar Grundlagen gibt. Sender, Empfänger und all diese ganzen Geschichten, brauche ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber in allererster Linie geht's mal darum, dass ich sage, ich bin mal 360 Grad offen für denjenigen, der mir da gegenüber sitzt. Und dem höre ich mal zu. Und deswegen ist Zuhören so eine extrem wichtige Eigenschaft im Vertrieb. Aber such mal denjenigen, der sagt, ey, ich war auf einem Seminar für das Thema Fragetechnik, für das Thema Zuhören. Nein, da werden immer noch die alten Platten aufgelegt, die man schon vor 20 Jahren aufgelegt hat. Einwandbehandlung für Fortgeschrittene. Und du hast gerade so eine schöne Geschichte gesagt, Flummi-Technik, stellen wir uns mal vor, das und so weiter. Also damit lockst doch heute keinen mehr hinterm Ofen. Aber jetzt wird's spannend. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass die Leute da hingeschickt werden? Da fängt Führung an. Da fängt Führung an zu sagen, wie gehen wir hier eigentlich vor? Und ich glaube, das, was in vielen, vielen Unternehmen fehlt, das merke ich so, gerade im B2B-Bereich, und da habe ich ja so ein Stück weit auch meinen Schwerpunkt, einfach weil ich aus der Vergangenheit da ausschließlich auch nur im Neugeschäft unterwegs war. Du brauchst heute einen ganz klaren Fahrplan, das hört sich jetzt ein bisschen mechanisch an, aber du brauchst eine klare Agenda, wo du sagst, da will ich hin. Und so muss ein Gespräch dann auch funktionieren, Komma, ohne dass der andere das Gefühl hat, er wird hier irgendwie durchgeschleust. Ich habe immer so das Beispiel, dass ich sage, wenn du mal beispielsweise dir vorstellst, du hörst ein Lied von We Will Rock You, nehmen wir das mal, weil das kennt vermutlich unsere Generation sowieso, dann gibt es halt unterschiedliche Interpretationen. Also, was du sagst, es klingt halt im Original von Queen sensationell cool. Aber wenn du es jetzt beispielsweise jetzt von irgendeinem Orchester oder beziehungsweise als instrumental hörst, du erkennst die Melodie. Ja, aber es ist anders interpretiert. Und ich glaube, darum geht's in hohem Maße, dass man sagt, ja, okay, ich habe da irgendwie so einen roten Faden, so nenne ich das jetzt mal, wo ich mich dran orientieren kann an der Stelle. Und das ist cool. Und das kann man lernen. Und da hilft natürlich Talent enorm, wenn man das hat, um das besser hinzukriegen. Aber wenn man's, der eine braucht länger und der andere braucht weniger, bei dem anderen geht's schneller. Und es klingt auch unterschiedlich, ist es völlig okay. Aber das ist eine gute Grundlage an der Stelle. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass man, ja, ich sag mal, irgendwie dahin kommt, wo man hin will und nicht so ein Dampfplauderer ist, was ja ganz fürchterlich ist. Ja, genau.
Obwohl das ja grundsätzlich interessant ist. Das ist dann auch so was, ne?
Ja, Florian, wir kennen uns ja hier über LinkedIn, ja. Und das ist doch auch immer so ein Thema. Wenn das bekommst du, das bekomme ich. Hey, und ich komme da auf den Eingang zurück, ja. Da gibt's dann auch Leute, die sich dann da aufschaukeln und das irgendwie dann auch irgendwie sagen, ja, und jetzt habe ich wieder hier von so einem Sales-Pfosten, ey, ja, meine Güte, lasse doch machen. Die müssen es ja auch lernen an der Stelle, ja. Und von daher alles cool, ja, aber es ist manchmal auch... Die müssen
sich eine blutige Nase holen. Das klappt nicht, sonst denken sie ja... Es ist ja genauso wie dieses Ganze, ich baller jetzt hier über irgendwelche Tools KI-generierte Nachrichten raus, hoch unindividuell. Und ich meine, letzten Endes, ey, es gibt ja bestimmt Fälle, wo es klappt. Ich weiß, mein bester Freund Frank, der ist in der Musikbranche tätig, Firma Waldorf Music Synthesizer Firma, wo ich früher auch mal als Student gearbeitet habe. Und er sagte mir, er fand es immer mega spannend, die haben ganz viel USA-Geschäft früher gemacht, machen sie heute auch noch. Nur er war da damals ein bisschen mehr involviert und er sagte, die Amis haben einen ganz anderen Ansatz beim Verkaufen und auch beim beim Probieren, wenn sie ein Business anfangen, die schmeißen alles gegen die Wand und gucken, was hängen bleibt. Und das ist natürlich, ne, für jemanden, der jetzt so Dampfplauderer Vertrieb macht, ist das ja auch. Ich meine, die Macht der Quote, ein bekannter Spruch, der auch funktionieren kann. Es ist halt die Frage, wen du ansprichst und wen du erreichen möchtest und wie du dann auch wahrgenommen werden möchtest.
Ja.
Weil, also wenn ich jetzt Kopierpapier verkaufe, kann ich das so machen. Aber wenn ich ein hochindividualisiertes, hocherklärungsbedürftiges und hochpreisiges Angebot habe, dann verprelle ich mir damit halt innerhalb von Sekunden potenzielle Kunden.
Die Frage ist immer auch, was verkaufe ich eigentlich? Also, ich sag mal, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ist es, wenn ich jetzt über ein hoch individualisiertes, customized, angepasstes Produkt spreche, Softwaresteuerung, I don't know, irgendwas, dann ist es doch am Ende nicht die Software, die ich verkaufe, sondern es geht darum, einen anderen Aspekt. Es geht um Effizienzsteigerung. Es wird vielleicht am Ende des Tages darum, dass ich sage, okay, durch den Einsatz dieses Themas oder dieses Produkts könnt ihr ein schnelleres Business machen oder euer Business wird irgendwie effizienter oder. Und das ist der Punkt, weil heute geht es nicht um Verkaufen von irgendwelchen Produkten. Es geht darum, letztlich zu sagen, ich verkaufe eine Idee oder ich verkaufe ein Wunsch oder ein Nutzen, beispielsweise mehr Erfolg oder Sicherheit für meine Mitarbeiter oder mehr Bequemlichkeit oder wie auch immer. Das ist das, worin ich irgendwo ein Produkt draußen platziere. Aber jetzt komme ich auf dieses Thema zurück. Die meisten sind da Freestyle unterwegs. Frag mal in einem Unternehmen mit in einem klassischen B2B-Vertrieb, sagen wir mal, keine Ahnung, 15, 20 Leute, die da draußen irgendwie im Feld unterwegs sind, hey, was verkaufst du eigentlich? Und ich sag dir, du fragst 15 Leute und du kriegst 15 unterschiedliche Antworten. Und da fängt's an, komisch zu werden. Wo ich sage, da fehlt was. Da fehlt Systematik, da fehlt Struktur, die natürlich aber durchaus Möglichkeiten der, ich sag mal, des Anpassens an den Kunden gilt, weil aber dieser dumme Spruch, jeder Kunde ist anders und jeder Kunde ist individuell, ich kann nicht mehr hören. Der ist so alt wie nur irgendwas und er ist völliger, aus meiner Sicht ist das völliger Bullshit. Es ist eher ein Thema, wo es darum geht, dass Verkäufer zu faul sind, sich mal einmal Gedanken darüber zu machen, wie ist eigentlich der Prozess und wie kann ich den eigentlich gestalten? Jetzt kann man sich darüber unterhalten, dass man sagt, ja, das ist auch Aufgabe der Führung, das gemeinsam auf den Weg zu bringen. Aber ich drehe mal einen Gang zurück. Die Herausforderung ist ja gerade für viele, viele Unternehmen heute aktuell mehr denn je, zu sagen, wie kommen wir hier eigentlich durch diesen Sturm durch? Und ich komme gar nicht dazu, sich mal über diese Themen Gedanken zu machen. So, und jetzt komme ich ins Spiel mit meiner Dienstleistung, wo ich sage, lasst uns doch mal den Spot auf dieses Thema bringen. Und schauen wir uns doch mal an, wie ihr da aktuell unterwegs seid. Und danach bewerten wir mal, ob ihr sagt, durchaus spannendes Thema, da müssten wir eigentlich was tun. Das ist übrigens auch mein Ansatz, den ich fahre, weil, ich ziehe jetzt kein Standard 0815 Produkt aus der Tasche. Mache ich zwar schon, indem ich sage, okay, wir machen mal einen Workshop, um zu sehen, wo steht ihr aktuell. Aber um dann tatsächlich daraus zu sagen, wo sind die Felder, wo wir jetzt mal hier tatsächlich auch aktuellen konkreten Bedarf haben, der auch einen extremen Mehrwert bietet. Das ist die andere Geschichte. Weil, genau.
Du, kann ich witzigerweise aus meiner Erfahrung der letzten 4, 5 Jahre auch nur bestätigen, seitdem ich mich mit dem Thema intensiver, eigentlich fast tagtäglich beschäftige. Mein wichtigstes Learning, hast du eben schon genannt, ist wirklich zuhören, was mir als jemand, der gerne redet, weil es jahrelang mein Beruf war. Also ich bin zwar Tonmeister, Toningenieur von Beruf, aber ich habe halt viele Jahre doziert, also an Hochschulen, meiner eigenen Trainingsfirma, Coachings, Workshops ohne Ende gemacht. Das war für mich am Anfang echt eine Herausforderung, hatte aber auch zur Folge, dass ich plötzlich festgestellt habe, was wollen die Kunden wirklich? Ich sag's mal, auf uns bezogen war es so, die Idee zu dem, was wir heute machen, die Grundidee habe ich vor 12, 13 Jahren schon. 13 Jahren, 2012. Noch früher. 2009, 2010 habe ich die ersten Tutorial-Videos produziert mit meiner damaligen Firma. Ne, Thema Audioproduktion. Und dann hatte ich jemanden im Einzelcoaching, der war damals Leiter der Telekom-Trainingsabteilung. ist damals für ein Jahr oder zwei Jahre rausgegangen, so, ja, nicht Sabbatjahr, aber so beurlaubt, ja, und hat eine Firma selber gegründet, Digitalisierung von Training. Und der hatte das, was wir heute machen, schon als Idee, als Dienstleister allerdings. Mhm. Haben wir dann zusammen auch umgesetzt in der Trainingsfirma, die er gegründet hat. Und daher kamen schon Ideen, wo wir damals viel zu weit schon gedacht haben. Da war noch der deutsche Markt schon gar nicht bereit für. So, aber worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass ich die Idee hatte, die müssen doch alle verstehen, was wir da machen und ist doch toll, so ein Studio und dann kannst du das und das und das machen und habe ganz andere Nutzenszenarien als wichtig angesehen. So dieses,
absolut.
Ich verkaufe euch die Möglichkeit, alles selber zu machen, weil dann seid ihr viel sichtbarer. Mhm. Und habe das in den Vordergrund gestellt, bis ich zum ersten Mal in den letzten Jahren mit größeren Unternehmen zu tun hatte und plötzlich festgestellt habe, ja, das ist auch wichtig für die, aber die größere Sorge ist gar nicht, 50.000 Euro in Sand zu setzen, weil das Geld ist für die Peanuts, sondern wer kümmert sich darum?
Genau.
Gibt es einen, der uns an der Hand nimmt?
Ja.
Dann habe ich erst noch verstanden, als ich zugehört habe, ach so, die wollen wirklich so einjährige Verträge für Begleitung und Service, was ich persönlich auch wollte. Das Geilste ist ja, du hast einen einjährigen Wartungs- und Betreuungsvertrag, regelmäßiges Einkommen und das war das Wichtigere, da ging es gar nicht um die Assets. Und da habe ich erstmal geschnallt, wie wichtig das Zuhören ist auf die Bedürfnisse, die sie haben. Und dann habe ich genau das festgestellt, was du gesagt hast. Klar ist jeder anders, individuell. Es sind alles unterschiedliche Menschen. Und es gibt Menschen, mit denen kannst du persönlicher umgehen, was Anna, meine Frau und ich immer machen. Das ist so diese ungezwungene, häufig dann auch per Du. Manche sind ein bisschen nüchterner, muss man anders rangehen, eher so Zahlen, Daten, Faktentypen. Aber letzten Endes wollen sie alle, weil auch gerade weil das, was wir machen, kein Standardthema ist, sie wollen an der Hand genommen werden, das Gefühl bekommen,
ja, genau,
es wird sich um mich gekümmert.
Mhm.
Und wenn du da, und da bin ich auch absolut bei dir, das hat auch lange gebraucht, bis ich es verstanden habe, und ich bin noch nicht mal vom Fach, das war ja so durch meine Beschäftigung mit dem Thema, dass ich verstanden habe, wenn du da eine Struktur aufbaust, die bei allen gleich ist, und ich meine natürlich nicht ein Leitfaden, sondern auch aus meiner Sicht didaktisch.
Ja.
Und du gibst denen das vor, füllst es aber mit den Inhalten, die sie brauchen, sind die total glücklich. Und mir geht's ja genauso, wenn ich irgendwo hingehe. Ich war gerade eben in der Werkstatt eines unserer Autos abholen. Genau dasselbe Thema. Da will ich auch, dass der mir sagt, wir gucken erstmal da, da und da. Ich verstehe, wo er hin will, die Details nicht, aber ich merke, da ist eine gewisse Logik und Stringenz hinter.
Ja. Ich glaube, das Thema ist, ich meine, ich habe 17 Jahre meines beruflichen Lebens in einem meinem europäischen Textildienstleister gearbeitet, 6 Jahre davon als regionaler Verkaufsleiter und 11 Jahre als Geschäftsführer für den Vertrieb in Deutschland, ausschließlich nur im Neugeschäft. So, und wir haben die Dienstleistung, die wir verkauft haben, war eine textile Dienstleistung. So, nur Neubusiness. Also fährst morgens raus und du hast nichts. So, und jetzt ging es um textile Dienstleistung, also um Geschäft, da ging es um Berufsbekleidung im Service. So, und jetzt kommst du zu irgendeinem Kunden hin und sagst, ja, ich wollte mit Ihnen mal über Latzhosen sprechen. Da sagt der Meister, ich habe eine an, das siehst du doch. Ja.
Mhm.
Und jetzt kommt's. Und heute noch nach wie vor, weil ich natürlich die ein oder anderen Kontakte dann noch auch innerhalb der Branche habe, es ist immer noch ein Thema, wo Leute reinkommen und sagen, ja, wir wollen mal mit Ihnen über unser neues, tolles Produkt sprechen, eine Latzhose mit diesen Features und Functions. Das interessiert überhaupt nicht. Der andere, und jetzt, und das ist das, wo ich maßgeblich mit beteiligt war, etwas zu entwickeln, wo ich zu einem Kunden komme und sage, lass uns mal 10 Minuten zusammensetzen. Ich habe eine coole Idee. Und wenn du nach 10 Minuten sagst, ich will da mehr zu erfahren, dann erzähle ich dir gerne mehr. Ansonsten, dann gehe ich wieder, wenn dich das Thema nicht catcht. Und dafür brauchst du halt eine Story. Und jetzt kommen wir dahin. Wie kann ich denn eine Story aufbauen? Jetzt kommen wir mal auf dein Thema. Das baue ich natürlich in hohem Maße über Visualisierung. Entweder beispielsweise über viele, viele bildliche Aspekte, die ich irgendwie, deswegen spreche ich auch relativ viel in Bildern und so weiter. Oder ich zeige halt etwas, weil unser Auge, unser Sinneskanal nimmt 89% über diese Augen auf. Lediglich 11%, mehr nicht, verbleiben auf den restlichen vier anderen Sinneskanälen. Wir riechen, wir schmecken, wir hören, ja, an der Stelle. Ja, und wir fühlen, ja. Aber viermal so viel ist das, was Augen ausmacht. Und deswegen ist natürlich das Thema, gerade um jetzt mal den Bogen zurückzukriegen, in Richtung Veränderung im Vertrieb ein ganz, 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 ganz wesentlicher Aspekt, gerade heute in dem Thema digitale Zeiten und so weiter, wo ich sage, hey, dann nutzt doch bitte das Thema der Videokommunikation, weil das ist ein Gamechanger an der Stelle. Ja, du kannst jetzt irgendeinem Kunden am Telefon irgendwas erzählen. Ja, hier rein, da raus, ja. Aber das, was ich rüberbringen kann, dass ich mich als Person präsentieren kann, dass der andere einen Eindruck hat, dass der zu der Stimme auch noch sofort ein Bild hat und so weiter. Ja, das kriege ich halt nur damit hin, wenn ich sage, okay, ich gehe in das Thema Videokommunikation rein. Und deswegen glaube ich, seid ihr da in einem Markt unterwegs, der vermutlich in den nächsten Jahren noch nach wie vor gigantisches Wachstum hat. Bin ich fest von überzeugt.
Ja. Definitiv. Erlebe ich ja selber auch. Und ein Vorteil ist ja auch etwas, was mir selber auch, wie gesagt, da ich ja aus dem Fachlichen eigentlich komme, auch in den letzten Jahren erst bewusst wurde, wenn ich zum Beispiel Menschen, die mit dem Thema ja gar nichts zu tun haben. Also früher war ich in einer Szene, wo ich mit Leuten zu tun hatte, die zumindest mal zu 60% verstanden haben, was ich mache. So die richtigen letzten Hardcore-Prozente haben die natürlich auch nicht verstanden, aber die wussten schon mal so grob, wo es hingeht. Jetzt habe ich mit Menschen zu tun, die haben, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, die haben einfach gar keine Ahnung davon, was ich mache und auch schon gar keine Vorstellung, was sie daraus machen könnten.
Ja.
Weil ich verkaufe denen ja nicht ein Auto. Wenn jetzt einem Einkäufer oder einem Geschäftsführer sagst, ich verkaufe den neuen LKW, sagt er, okay, was ist denn bei dem jetzt besser als bei dem anderen? Ist er günstiger? Ist er effizienter? Das ist schnell auf einer Ebene, wo man miteinander reden kann. Aber es gibt viele Themen, bin ich nicht der Einzige, wo die Vorstellungskraft vielleicht theoretisch vorhanden wäre, aber noch gar nicht gefüttert wurde. So, und wenn ich dann jetzt einem am Telefon sage, nehmen wir mein Beispiel, gilt für alle anderen auch, ja, und dann kommen wir zu Ihnen, wir machen einen All-in-One-Service komplett, wir beraten Sie vorher und dann bauen wir Ihnen ein Studio und dann habe ich irgendwann mal nachgefragt, oder ich mache das in meinen Workshops, wenn Sie an das Thema Videokommunikation und Studio denken, so meine Einstiegsfrage, was kommt Ihnen in den Kopf? Dann kommt immer, ja, Video natürlich, ja, so Higher-Image-Filme hier, so, ne, schweineteuer und haben wir ja schon. Was noch? Ja, so Webinare und so. Meistens ziemlich langweilig, machen wir ja auch schon. Ja, und dann halt so hier so Teamsitzungen und so, sag ich, das sind jetzt drei Themen. Ich zeige Ihnen mal was, zack, und dann habe ich 50 Themen, die Sie noch nie gehört haben. Punkt 1, Vorstellung. Oh, das kann man auch machen. Der nächste Punkt, da ist es wieder, wenn Vorstellungskraft, sag ich mal, schon da ist, aber die falschen Bilder entstehen, hast du auch gelost. Ich habe wirklich schon ein paar Mal früher die Situation im Erstgespräch gehabt, deshalb mache ich Erstgespräche eigentlich nur noch über Video, dass einer sagte, ja, aber wir sind jetzt ein mittelständisches Unternehmen, wir haben jetzt so 80 Mitarbeiter, was sollen wir hier mit so einem TV-Studio? Also ich habe jetzt keine Lust, eine 500.000 zu investieren. Und ich sage, Leute, nehmen Sie mal eine Null weg, dann sind wir in dem Bereich, wo wir uns aufhalten, und ich zeige Ihnen da mal was und habe dann erst festgestellt, okay, woher sollen, die haben keine Vergleichswerte, ne?
Woher sollen sie die auch haben?
Ja, na logisch, aber wenn genau. Bei einer Pizza ging es vielleicht noch, aber selbst da, wenn ich jetzt derjenige bin, der die viel bessere Pizza hat, die viel geschmacklich, also der, wo der bessere Geschmack schon optisch erkennbar ist, ne, dann sollte ich auch nicht drüber reden, sondern es zeigen.
Absolut.
Und das ist was bei vielen immer noch nicht, also auch dieses, ja, ich schicke den, ich kann es gar nicht glauben, dass es noch Vertriebler gibt, die wirklich sagen, ich schicke Ihnen mal was. Ich will nichts geschickt haben. Alle Generationen jünger als ich wollen auch nichts geschickt haben. Die wollen jetzt, wo sie sich damit beschäftigen, was sehen. Jetzt. Oder am besten in Action auch noch. Du willst ja auch nicht einen Prospekt von einer Abfüllanlage für eine 750.000 kaufen, sondern du willst sehen, wie die Anlage läuft.
Ja, und vor allen Dingen, da fängt das Thema Change an und Transformation. Die Herausforderung ist ja dann auch zu sagen, wie kriegen wir dieses Thema, wenn es tatsächlich in der, ich sag jetzt mal, ganz oben angekommen ist, dass man da was machen muss. Wie kriege ich das jetzt auch irgendwie wirklich durchs Unternehmen durch, dass alle sagen, wow, cool, das machen wir jetzt auch. Da passiert viel Change, das hat auch wieder viel mit Kommunikation zu tun. Das hat aber, das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man sagt, wie kann ich da Leute unterstützen? Beispielsweise die Videokommunikation. Also ich bin jedes Mal erstaunt, wenn man so ein Thema mal hat und sagt, wie häufig macht ihr beispielsweise sowas? Also ja, wir machen zweimal im Jahr ein Town Hall Meeting. Ist auch so eines dieser Worte, das im Bullshit Bingo gut verorten kannst. Ne? Also auch sehr aktuell und hip. Ja, ist ja schon mal cool, aber warum nutze ich nicht die Möglichkeit, die ich über Loom oder über, da bist du noch viel, viel besser im Thema, aber zu sagen, ich hau hier jede Woche eine kleine, klitzekleine Kleinigkeit raus, da stehen wir aktuell, das haben wir seit letzter Woche erreicht oder von mir aus seit 14 Tagen oder wie auch immer und bleib hier in der Kommunikation, ich bleib im Dialog, weil das ist doch auch so ein Thema. Einmal zu sagen, ich mache jetzt mal eine Ansprache und dann zu glauben, das haben jetzt alle verstanden. Also das sollte auch klar sein, dass das nicht funktioniert. Aber da sind wir wieder bei Kommunikationsthemen und so weiter. Das ist ein Riesenfeld. Das ist ein Riesenfeld, wo es noch dramatisches Potenzial gibt an der Stelle. Ja,
ja, und vor allen Dingen mal jetzt, sag ich mal, von der handfesten Seite betrachtet. Ich habe regelmäßig mit großen Mittelständlern, mittlerweile auch mit Konzernen zu tun, die beim Thema Videokommunikation sagen, ja, grundsätzlich, das Thema haben wir ja schon, das bespielen wir ja schon, okay? Lassen Sie mich raten, Sie haben in der Corona-Zeit ein TV-Studio eingerichtet. Ja, ja, da machen wir ja unsere Town Halls zweimal im Jahr. Und genau. Dazwischen? Ja, dann macht manchmal der Vorstand so eine Gesprächsrunde, aber wissen Sie, das Problem ist ja, wir haben da jetzt nicht unbedingt Leute fest für eingestellt. Das heißt, wir buchen immer Externe dazu, die das bedienen. Ja. Aber intern ist das ja auch eine Kostenstelle und das Studio kostet am Tag 4.000 Euro. Das Budget hat fast keine Abteilung und so weiter und so fort. Also sie haben was gemacht, weil in der Corona-Zeit natürlich sehr schnell etwas passieren musste. Und dann, ich sag mal, bei irgendeinem Konzern sagt natürlich der Vorstand, Leute, also hier, wir können jetzt hier nicht mit Webcams, so, das muss richtig ordentlich sein. Was kostet die Welt? Aber dann ist es da und wird nicht genutzt, weil die Prozesse gar nicht da sind, wo gar nicht weiß, was man noch machen kann. Und weil man damals völlig in Ordnung, aber viel zu viel Geld für etwas ausgegeben hat, was nicht alltagstauglich ist. Ja, und dadurch auch viel verbrannt hat.
Ja, da steht irgend so ein Raumschiff und eigentlich will ich nur morgens mal kurz zum Bäcker fahren und mir ein paar Brötchen holen, ja. Also das ist, ja, und das ist genau der Punkt, wo man sagt, ja, aber ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ist ein extrem wichtiger Aspekt, dass ich Rollen und Verantwortlichkeiten auch festlegen muss und sagt, okay, das macht jetzt die Frau so und so und dann macht die nicht nur nebenbei, sondern weil die da auch Bock drauf hat, das zu machen und sich in dieses Thema auch einzuarbeiten und jetzt kommt's. Und dann einfach mal loszulegen und einfach mal zu machen. Und zwar, wenn es auch nur ein kleiner Schritt ist, das ist doch auch das, weshalb viele Projekte scheitern, weil man sich dann auf einmal, wer weiß was, auf die Fahnen schreibt und irgendwie dann sagt, ja, das ist das Big Picture, das war, ja, brauche ich ein Big Picture, aber wie sind denn jetzt die nächsten konkreten Umsetzungsschritte? Und daran scheitern viele schon und brechen sich einen Hals, weil sie sich nicht verantwortlich fühlen oder man es nicht festgelegt hat oder wie auch immer. Also das ist, erlebe ich ähnlich in manchen Sachen, wenn du beispielsweise im Vertrieb irgendwo reingehst und sagst, okay, also wie sieht's denn mit KPIs aus? Also welche messt ihr denn da? So, da müssen wir mal den Controller fragen. Ja, da frage ich mich auch, verdammt nochmal, Herr Vertriebsleiter, du solltest deine Zahlen kennen. Deine 5, 6, 7 Zahlen, die 85% deines Business darstellen und abbilden, ja, für die restlichen 15% und die 36 Kennzahlen, die dein Controller noch hat, ja, da kannst du ihn ja auch noch fragen. In Ordnung. Aber da fängt's an, ja. Also ein Stück weit auch die Eigenverantwortlichkeit zu haben, zu sagen, ja, das nehme ich mir jetzt hier als Thema und da bleibe ich dran. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt.
Ja, und wie du schon sagtest, nicht das Big Picture vor den Augen haben und in Schönheit sterben, sondern vielleicht, also eine Sache, die ich langsam feststelle, was für viele Unternehmen zumindest ein einfacherer Einstieg ist in unser Thema jetzt und damit auch Veränderung im Vertrieb, wobei das Thema Videokommunikation ja nicht auf den Vertrieb gemünzt ist. Ich konzentriere mich da jetzt drauf, weil da einfach der größte Effekt zu sehen ist. Aber regelmäßig kommt dann raus, dass die Unternehmen, ach ja, im HR haben wir jetzt auch angefangen, Onboarding klappt ja total geil mit Video. Ach ja, habe ich im Workshop drüber gesprochen, kam keine Resonanz, aber ist ja super, das ist war noch zu abstrakt. Aber dieses Mal klein anfangen und sich hervorheben, ist zum Beispiel, wir haben jetzt eigentlich bei jedem Projekt haben wir mindestens einen Video-Sales-Platz. Das heißt wirklich eine ordentliche, hochwertige Webcam, vernünftige Beleuchtung, beides aufeinander abgestimmt, gutes Podcast-Mikrofon, entweder Noise-Canceling-Kopfhörer, hier so In-Ears, wie ich jetzt auch gerade anhab, damit du im Großraumbüro deine Ruhe hast. Und einen vernünftigen Hintergrund. Da reden wir über einen kleinen vierstelligen Betrag, völlig überschaubar von der technischen Seite, aber der Impact, wir waren gerade letzte Woche wieder beim Kunden von uns, Firma Pollmeier, ist eines der größten deutschen Sägewerke, so im Bereich Hartholzfurnier tätig, wo man sich denkt, okay, was machen die mit Video? Die haben natürlich, die haben ein Studio auch, wo sie ihre Produkte zeigen, aber tagtäglich im Dachvertrieb sind zwei Mitarbeiter an ihren Video-Sales-Plätzen. Und was erzählt er mir letzte Woche, der eine? Der sagt, es ist so geil, ich kriege jeden Tag einen Gesprächseinstieg hin mit Kunden, Neukunden, Bestandskunden oder wie auch immer, die einfach sagen, ey, was macht ihr denn da jetzt? Also wie, ich höre dich ja, ich kann dich ja sehen. Und wie geil ist das denn? Da habt ihr euch ja richtig Mühe gegeben. Also dieses Erstaunen der Wertschätzung in der Kommunikation, gar nicht mal inhaltlich, strukturell oder vom Stil, sondern einfach nur in der Präsenz, dass man sagt, absolut. Kunde, du bist mir wichtig, an deiner Seite kann ich nichts ändern, aber ich präsentiere mich und mein Unternehmen für dich so gut wie es geht, damit du dich nicht anstrengen musst. Denn kleiner Fakt, Hinweis am Rande, ja, auch wenn 89% der Informationen übers Auge gehen, stört die meisten Leute doch, wenn der Ton nicht in Ordnung ist. Da sind die meisten genervter, als wenn das Bild nicht in Ordnung ist.
Ja.
So, das sind so Kleinigkeiten, da muss ich noch gar nicht mal die große Hafenrundfahrt für 50.000, 60.000 Euro machen, aber erstmal anfangen.
Das ist, und ich glaube, um den Bogen mal vielleicht wieder auf das Thema Vertrieb zu kriegen, das ist genau das Thema, weshalb solche Leute dann oder solche Unternehmen dann innerhalb ihrer Branche dann ganz weit vorn sind. Und ich sag mal, weil sie sich da durchkämpfen, in Anführungszeichen, beziehungsweise kämpfen ist falsche Formulierung, aber sagen, jo, das machen wir jetzt. Weil das ist vielleicht auch ein Stück weit anstrengend und jo, haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. Da holen wir uns vielleicht sogar noch einen Profi an die Seite, so wie du es bist, der uns da supportet, der uns da hilft, der uns unterstützt und. Aber wenn ich doch irgendwann auch mal so einen Status quo habe, dann ist der Abstand zu den anderen schon mal deutlich größer. Und ich bleib dran. Es geht ja immer weiter. Es kommen neue Felder dazu, wo ich auch noch sage, okay, alles klar. Und dann sind die am Anfang halt irgendwie die sich darüber beklagen, wie schwer die Welt ist und ja, und alles hat sich ja verändert und überhaupt und ja, ist ja alles so böse und alles ist, ach, weiß ich nicht, Krise und alles Mögliche kommt dann, ja. Ja, aber die anderen entwickeln sich weiter und das ist der entscheidende Aspekt und jeden Tag ein bisschen weiterentwickeln ist immer noch besser, als zu sagen, ja, irgendwann wollen wir dann mal das und das machen. Also ich glaube, das ist ins Tun kommen, das ist, glaube ich, ins Machen kommen, das ist, glaube ich, der richtige Aspekt.
Sehr schöner Schlusssatz von dir, Dirk, den ich noch ergänzen möchte. Wer nicht strampelt, fällt vom Rad. Passt gerade hervorragend dazu als Essenz deines Abschlussstatements. Vielen Dank für deinen Input.
Ich habe zu danken. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, alles gut. Wir sind ja in der Online-Kommunikation. Das ist immer eine leichte Verzögerung, bedingt durchs Internet. Deshalb passiert das schon mal, dass man sich überschneidet. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst als Gast. Und vielen Dank auch an alle, die zuhören und zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Gebt gerne Feedback, wenn ihr mit Dirk Kontakt aufnehmen wollt. In den Shownotes sind seine Webseite und sein LinkedIn-Profil. Ansonsten freue ich mich auch über jegliche Art von Feedback oder Vorschlägen zu Themen oder Gästen. Gerne per E-Mail an podcast@corporate-studio.de und natürlich auch über Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal, Dirk.
Ich habe zu danken. Danke.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.